Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein, wie ich finde, total spannendes Thema hier in der nächsten halben Stunde. Und zwar geht es um die Europäische Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen in der gesamten EU. Wow, Donnerwetter. Was das ist, wer dahinter steckt, das erfahren wir jetzt gleich. Ich darf begrüßen Sandra Wahle und Hellwig Fenner. Die beiden engagieren sich ehrenamtlich bei der EBI, so wird es abgekürzt ausgesprochen, Initiative. Herzlich willkommen hier beim Saatkorn-Podcast.
Ja, hallo Gero, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, ich finde das total spannend, was ihr da macht. Also bevor wir darauf kommen, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor und erklärt auch, warum ihr euch überhaupt engagiert bei der Initiative, seit wann und wie ihr dazu gekommen seid. Sandra, willst du einmal anfangen?
Ja, gerne. Also ich bin Inhaberin einer Social-Media-Agentur namens Starscave, betreue da verschiedene Kunden im Bereich Social-Media-Management. Und fürs Grundeinkommen hege ich ehrlich gesagt schon seit ich 20 bin ein großes Interesse.
Super, danke. Hellwig, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin auch schon jetzt seit 2013 für das bedingungslose Grundeinkommen aktiv, war auch beim Verein Mein Grundeinkommen, den sicherlich viele von euch kennen. Da kann man Grundeinkommen für ein Jahr gewinnen. Und bin dann ehrenamtlich jetzt zur EBI gewechselt, die ja ein Jahr läuft, im Juni zu Ende geht, was die Unterschriftensammlung angeht. Und ich habe Sandra per Ideenwettbewerb rangeholt und die hat sie gewonnen mit einer tollen Idee, mit einer Kampagne. So arbeiten wir hier eng zusammen für die EBI Grundeinkommen in Deutschland.
Spannend. Bevor wir sozusagen auf die eigentliche Initiative kommen, lassen wir mal ganz kurz über die coole Kampagne sprechen. Also mir gefällt die echt gut. Hashtag bessere Welt. Willkommen im 21. Jahrhundert. Vorsicht, es könnte besser werden. So eins eurer Snippets. Man kann das auf eurer Webseite ebi-grundeinkommen.de sehen, die Kampagne oben. Ich werde natürlich die Website in den Shownotes verlinken. Sandra, vielleicht kannst du einmal erklären, was ist so der Hintergedanke der verschiedenen Ads, die man da sehen kann?
Genau, also mit der Bessere Welt-Kampagne ist das Konzept, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen in seinen facettenreichen Wirkungen auf die Gesellschaft eben präsentieren möchten. Also vor allen Dingen, es gibt ja nicht einen Punkt, der jetzt besonders stark hervorzuheben ist, weil das Grundeinkommen wirkt ja auf ganz viele Felder. Auf den Klimawandel, auf den Feminismus. Und mit der Besseren Weltkampagne wollten wir eben diese verschiedenen Bereiche eben vorstellen. Und aufgebaut ist sie immer nach demselben Prinzip, also dass wir einmal einen Missstand quasi erwähnen in der jetzigen Welt, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Und dann eben die Wirkung, wie das bedingungslose Grundeinkommen das eben verbessern würde.
Super, da können wir gleich über die Einzelthemen nochmal sprechen, die ihr da herausgreift. Einige davon hast du ja gerade schon genannt. Mhm. Jetzt ist es aber so, vielleicht vorweg, das ist, wie der Name schon sagt, eine europäische Bürgerinitiative. Und es geht darum, Unterschriften zu sammeln für ein bedingungsloses Grundeinkommen in ganz Europa. Jetzt nehme ich mal an, dass diese Initiative in den verschiedenen europäischen Ländern sozusagen parallel vorangetrieben wird und wir jetzt sozusagen auf den deutschen Teil draufschauen. Ist das richtig?
Genau so ist es. Die Voraussetzungen sind insofern gegeben, dass eine europäische Bürgerinitiative als Mitbestimmungsinstrument eigentlich für alle EU-Bürgerinnen und Bürger in mindestens 7 Ländern gestartet werden muss, also angemeldet werden muss von 7 Initiatorinnen und Initiatoren aus verschiedenen Ländern. Wir arbeiten jetzt übergreifend in, ja, ich würde sagen, fast 20 Ländern miteinander und in Deutschland natürlich als bevölkerungsreichstem Land und auch mit einer der größten, vielleicht sogar die weltweit größte Grundeinkommeninfrastruktur haben wir natürlich besonders große Ziele, was die Unterschriftenanzahl angeht.
Grundeinkommeninfrastruktur, was meinst du damit genau, Hellwig?
Ja, ich habe ja schon mein Grundeinkommen erwähnt. Das ist mit, ich glaube, 2 bis 3 Millionen registrierten Menschen inzwischen Ja, ich würde schon sagen, die vielleicht weltweit größte Grundeinkommen-Plattform. Und es gibt daneben noch Expedition Grundeinkommen, die per Volksabstimmung, Volksinitiative Grundeinkommen einführen beziehungsweise überhaupt erstmal testen wollen. Es gibt das Pilotprojekt Grundeinkommen, es gibt ein Netzwerk Grundeinkommen. Und wenn man da den Terminkalender schaut, zum Beispiel beim Netzwerk, dann sieht man, dass in fast jeder Großstadt in Deutschland es Grundeinkommen-Initiativen gibt, Stammtische, Symposien und so weiter. Also in Deutschland ist sehr viel los zum Thema Grundeinkommen. Fast zu viel, möchte ich manchmal sagen, dass die Leute schon verwirrt sind. Es gibt auch eine Partei, Bündnis Grundeinkommen, dass die Leute also manchmal vielleicht etwas verwirrt sind, was das denn jetzt schon wieder für eine Initiative ist zum Grundeinkommen. Das ist in anderen Ländern beispielsweise, sieht das ganz anders aus. Also in Lettland gibt es eine einzelne ehrenamtlich agierende Helferin, das ganze Team sozusagen aus Lettland, gut, ist auch ein sehr kleines Land. Oder in Belgien gibt es so gut wie niemanden, der dieses Jahr mitmacht bei der EBI. Leider auch in Schweden relativ wenig Leute, in Spanien dafür wieder viel mehr. Da gibt es dann auch viele, viele Initiativen, die zusammengefasst dann für das Grundeinkommen sind. Das ist eben inzwischen ein breites Spektrum auch, also von links bis Mitte und leider auch teilweise rechts. Aber was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, da können wir gleich nochmal was dazu sagen. Vielleicht, Gero, deswegen die Frage an dich. Glaubst du, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zu kennen?
Naja, meine Zielgruppe, das sind in erster Linie HR-EntscheiderInnen, also Menschen, die im Personalwesen arbeiten. Ich denke mal, dass die meisten von denen schon darüber gehört haben, aber den dezenten Hinweis oder den Wink mit der Zaunlatte nehme ich natürlich gerne auf. Lass uns vielleicht einmal kurz drüber sprechen, was bedeutet das, wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bekommen? Was fordert ihr da?
Genau, Zeichen von Sandra, das ist mein Part. Hatten wir uns abgesprochen, das bedingungslose Grundeinkommen kurz vorzustellen. Vielleicht nur ganz kurz zu ergänzen zu EBI ist mir eingefallen, wir wollen EU-weit also 1 Million Unterschriften sammeln. Dann, und das ist jetzt kein Hexenwerk, schätze ich mal, also nicht unmöglich, das zu erreichen, dann kommt unser Text, also unser Vorschlag zur Diskussion und auch zu einem Gesetzentwurf für das bedingungslose Grundeinkommen direkt in das EU-Parlament und in die EU-Kommission. Die müssen dann also beide darüber Maßnahmen beschließen oder zumindest eine Stellungnahme abgeben. Und wenn sie keine Maßnahmen beschließen, dann müssen sie auch begründen, warum. Damit ist eine EBI, eine Europäische Bürgerinitiative, eben besonders wirksam, vielleicht auch im Vergleich zu einer Bundestagspetition.
Ja, die landen ja meistens ungelesen auf irgendeinem Ablagestapel. Und das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil, den wir da haben.
Und nun zum BGE. Die meisten in Deutschland, das zeigen auch die Umfragen, wissen, was dahinter sich verbirgt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würden wir definieren und so auch das Netzwerk Grundeinkommen, in dem eben alle in Deutschland angeschlossen sind, die da ernsthaft dazu Stellungnahme oder auch Werbung betreiben, ist ein monatliches Einkommen für Menschen, das also ja existenzsichernd sein soll und auch Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen soll. Man könnte in einfachen Worten sagen, bescheiden, aber menschenwürdig muss es sein, von der Höhe her. Es ist ein Einkommen, das jedem Menschen individuell zusteht, also ein individuelles Recht ist es und nicht je Haushalt oder Bedarfsgemeinschaft, wie das heute eben in Hartz IV zum Beispiel geregelt ist. Der dritte Punkt ist, es soll keine Bedarfsprüfung geben, also unabhängig sein von irgendwelchen Einkommen oder Vermögenswerten, sprich auch die Millionärinnen und die Superreichen erhalten es, genau, also für alle einfach. Und natürlich der letzte Punkt, die Bedingungslosigkeit. Also es gibt keinen Zwang zur Arbeit oder irgendwelche anderen Gegenleistungen. Es wird also im Prinzip garantiert. In Deutschland reden wir da über einen Betrag, damit man mal so eine Zahl im Kopf hat. Würden wir aktuell sagen, so zwischen 1.100 und 1.500 Euro. Es gibt auch heute schon so ja Grenzen in dieser Höhe, wo man das ableiten kann oder woraus man das ableiten kann. Das ist zum Beispiel die Unterhaltsbemessungsgrenze oder auch die Pfändungsgrenze. Auch das Mindesteinkommen für die BAföG-Rückzahlung, das sind also heute schon so Grenzen, aus denen man ableiten kann, wie hoch heute eben so ein bescheidenes, aber menschenwürdiges Einkommen, ein Grundeinkommen eben sein muss. Man kann sich natürlich auch überlegen, das Ganze noch nach Alter zu staffeln. Also vielleicht brauchen einfach Kleinkinder keine 1.100 Euro, sondern da könnte man das eben nach Alter entsprechend ein bisschen aufstaffeln. Und wir müssen auch unterscheiden, es müssen natürlich irgendwelche Voraussetzungen, wenn man jetzt das einführen würde in Deutschland, müssen dafür Voraussetzungen gegeben sein, also beispielsweise eben, dass man den Erstwohnsitz schon seit einem Jahr oder ähnlichem Zeitraum oder so in Deutschland hat. Das ist eben nicht zu verwechseln mit der Bedingung. Wenn das Geld, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann wird eben das Geld bedingungslos ausgezahlt. Vielleicht erstmal so weit.
Ab dem Alter 18 oder ab wann?
Also das ist im Prinzip ein individuelles Recht für jeden Menschen. Darunter fallen dann auch Babys, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche. Also für jeden Menschen, wie gesagt, das könnte man eben individuell ein bisschen staffeln vom Geld her. Natürlich brauchen, und das zeigen natürlich dann auch im Erwachsenenalter, ältere Menschen am Ende dann auch eher mehr Geld als jüngere Menschen. Studierende kommen mit weniger aus als ältere Menschen. Aber ja, für alle Menschen.
Okay, also das ist erstmal so, die Grundidee ist damit geklärt. Ich glaube, vielleicht habt ihr euch Gedanken zur Finanzierbarkeit gemacht oder ist das eigentlich was, wo ihr als Initiative sagt, nee, wir wollen überhaupt, dass das Thema erstmal diskutiert wird und in dem Kontext dann auch sozusagen geklärt wird, ob und wie das finanziert wird?
Also über die Finanzierung gibt es verschiedene Modelle, die eben diskutiert werden. Unser Favorit ist da auch derselbe wie bei meinem Grundeinkommen, eben die Finanzierung über so ein, dass das Grundeinkommen quasi wie so eine Art Einkommenssteuerfreibetrag fungiert. Also sprich, dass man ab einem gewissen Einkommen das Grundeinkommen eben über die Steuern zurückbezahlt.
Okay, gut. Jetzt haben wir sozusagen die Formalien geklärt. Das ist die Forderung, das ist der Wunsch. Ich glaube, es wäre ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt einmal so ein bisschen darüber zu sprechen, warum das denn Sinn machen kann. Und sozusagen vielleicht auch, ja, welches Menschenbild, welches gesellschaftliche Bild sozusagen dahinter steckt. Was will man erreichen damit?
Ja, das ist ja gerade das Spannende am Grundeinkommen, dass man eben die Ideologie so ein bisschen sich mal anschaut und auch hinterfragt von unserem jetzigen Menschenbild, auch vom jetzigen Verständnis von Arbeit. Und das bekommt eben im Grundeinkommen eine ganz neue Dimension. Ist ja auch ein bisschen Inhalt unserer besseren Weltkampagne, dass wir eben verschiedene Themenbereiche durchleuchten, auf die das Grundeinkommen eben positiv einwirken können. Weil wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, als Gesellschaft so viele gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und ein Grundeinkommen ist quasi deswegen auch dieser Hashtag bessere Welt, ein super wirkungsvolles Instrument, um quasi eine Stellschraube an so vielen Stellen zu sein.
Lass uns mal über diese Stellschrauben sprechen. Das knüpft ja unmittelbar auch an die Kampagne an. Vielleicht können wir so ein paar Argumente mal der Reihe nach durchgehen, die ihr da aufführt. Das sind ja eine ganze Reihe von Argumenten.
Eine lange Liste. Jetzt, klar, genau.
Wir können sie nicht alle durchsprechen, dafür sind es zu viele, aber vielleicht können wir mal so ein paar rauspicken, die eine gewisse Verwandtschaft auch zu diesem Podcast rund um die Arbeitswelt haben. Ne? Das ist ja erstmal vielleicht das ganze Thema Jobsuche, was vielleicht in diesem Kontext sehr naheliegend ist.
Genau, also jetzt in der jetzigen Gesellschaft ist es ja so, dass wenn man jetzt nicht reich geboren ist, hat man natürlich nicht alle Jobmöglichkeiten. Ich kann nicht jetzt aus ärmeren Verhältnissen in London an einer Privatschule Modedesign studieren. Ich kann auch nicht ein Kleinunternehmen gründen ohne Kapital. Also Unternehmertum stärken, freie Jobwahl. All das sind ja Punkte, auf die ein bedingungsloses Grundeinkommen positionieren würde.
Ja, dazu möchte ich gerne noch sagen, die Idee des Grundeinkommens ist auch, dass es in großen oder ja, in signifikanten Teilen des Arbeitsmarktes fundamental Dinge verändert. Wir erleben das ja heute, dass einfach viele ja mehr oder weniger gezwungen werden, erstmal irgendeinen Job zu machen, um zu überleben. Ja? Und Grundeinkommen ermöglicht dir, in dem Bereich jetzt erstmal Nein zu sagen, zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu schlechter Bezahlung, zu anderen Dingen, die einfach nicht gut sind. Ja. Und wir haben aber auch heute schon das Gegenbeispiel, dass eben gewisse Fachkräfte, sagen wir mal Programmierer oder Programmiererinnen vermutlich werden, können sich den Job einfach aussuchen. Dort haben wir jetzt eigentlich schon Augenhöhe gegeben. Also an der Stelle müssen sich Unternehmen, ArbeitgeberInnen auch sehr bemühen, solche Fachkräfte auch an Land zu ziehen. Und ein Grundeinkommen würde eben auch in anderen Bereichen so wirken. Ne? Stellt die Leute auf ein Podest, bringt sie auf Augenhöhe, in Verhandlungspositionen, in eine ausgeglichene. Und so würde im Prinzip in vielen Bereichen das Grundeinkommen wirken. Also wenn wir das Beispiel jetzt mal rausnehmen, McDonald's, ja, jetzt mal ganz plakativ gesagt, wenn ich da die Person frage, die mir da den Burger bringt, und ja, warum arbeitest du hier, dann, ich glaube, da müssen wir keine repräsentative Umfrage starten, das ist klar, ja, wegen der Kohle, ja, wird vermutlich zu. Und wenn es jetzt ein Grundeinkommen gäbe, dann kann man doch auch berechtigt fragen, ja, würde die Person denn da noch weiterarbeiten? Ja, ständig Stress, schlechte Arbeitsbedingungen, du stehst da im Fettdunst und vermutlich hast du auch nicht viele, ja, viele besonders qualitativ hochwertige Aufgaben, die dich persönlich weiterentwickeln lassen. Also hier stellt sich schon die Frage dann für McDonald's nach dem Sinn. Ja, also Grundeinkommen stellt die unternehmerische Sinnfrage und vermutlich würde dann McDonald's eben reagieren müssen, bis du dann also entweder, sagen wir mal, Gewinne innerhalb des Unternehmens, innerhalb des Konzerns von oben nach unten umverteilen, damit eben entsprechend die Menschen an der Basis besser bezahlt werden würden. Oder es müsste sich ein anderes Konzept überlegen, eins, das vielleicht mehr Sinn ergibt, vielleicht Bio-Burger oder vielleicht bessere Arbeitsbedingungen, ich weiß nicht, eine bessere Dunstabzugshaube oder also solche Dinge spielen auf einmal eine Rolle. Und McDonald's muss sich dann eben tatsächlich dieser Frage stellen, braucht es mich noch in einer Welt, in der das Einkommen erstmal grundsätzlich gekoppelt ist.
Ja, ein Grundeinkommen, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Ich finde, ein Grundeinkommen revolutioniert einfach das gesamte Verständnis von Arbeit. Also in allen Unterpunkten. Also sei es jetzt die Arbeitszeit, ne? Also ob eine 40-Stunden-Woche Sinn macht, die Arbeitsbedingungen, die unternehmerische Sinnfrage. Ein Grundeinkommen stellt das alles erstmal auf den Prüfstand und erlaubt einem nachzudenken, was möchte ich denn? Also es ändert auch das Motiv der Arbeit. Denn jetzt ist das Motiv von vielen Menschen, wenn sie einer Arbeit nachgehen, eben die Bezahlung. Also es interessiert sie dann vielleicht gar nicht, möchte ich das vielleicht tun? Also das ist so eine Prioritätenreihenfolge, Rangfolge der Motive. Und einer davon, der eben ganz, ganz weit vorne ist in der jetzigen Gesellschaft, ist eben das Motiv, was verdiene ich denn in welchem Job? Vielleicht macht mir Kellnern total viel Spaß, ist aber super schlecht bezahlt und deswegen studiere ich lieber Jura und werde eben Staatsanwältin. Also all das würde ja ein Grundeinkommen ins Ungleichgewicht bringen.
Ja, das ist in der Tat so, das glaube ich auch. Ich hatte irgendwann mal Gelegenheit, auf einer HR-Veranstaltung Richard David Precht zu dem Thema zu hören, der auch sehr damals, ich weiß nicht, wie er heute dazu steht, so ist 3-4 Jahre her, sehr stark für das Grundeinkommen plädiert hat. Auch eben mit dem Hinweis auf diese Sinnebene und auch mit dem Glauben dahinter, dass Menschen in der Regel schon ein Gefühl haben, was oder eine Richtung haben, was sie gerne machen wollen. Da ist man schnell bei dieser New Work-Frage, was willst du wirklich, wirklich tun mit deinem Leben? Friedhof Bergmann lässt grüßen. Und dieses Grundeinkommen ermöglicht theoretisch natürlich, erstmal auf den ersten Blick in der Tat so zu denken und so zu agieren. Ich habe bei einigen Themen dann Fragestellungen, die wir aber in diesem Podcast gar nicht klären können. Per se finde ich die Grundidee auch an vielen Stellen echt gut. Aber nehmen wir mal ein Argument raus, wo ihr auch ein Ad zu habt. Willkommen im 21. Jahrhundert. Systemrelevante Berufe werden am schlechtesten bezahlt. Das stimmt. Da hat ja jeder sofort Beispiele im Kopf. Meine Frau beispielsweise ist Hebamme und verdient natürlich einen Bruchteil von dem, was ich als Agenturmensch verdiene. Ist ein bisschen komisch von der Priorisierung her. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, dann wären die Abstände ja immer noch gleich. Ich würde ja mehr verdienen, sie auch, aber sozusagen in der Relation hat sich ja nichts verschoben. Oder ist das ein Trugschluss meinerseits?
Das ist ein Trugschluss, genau. Wir sind bei der Frage der Finanzierung eben nicht ganz ins Detail gegangen. Hier müssen wir ansetzen. Also ein Grundeinkommen wird natürlich darüber finanziert, dass die Menschen, die dann sehr gut bis spitzenmäßig verdienen, im Prinzip höhere Steuern zahlen würden, um somit dann das Grundeinkommen zu ermöglichen. Das heißt, der Abstand würde schon geringer werden. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, wie dein Gehalt ist, aber es gibt viele Modelle, die sagen, also mit einem Jahresbruttoeinkommen von 150.000 Euro, ab dann würde man vermutlich dann deutlich mehr zahlen mit einem Grundeinkommen. also das Grundeinkommen, was man ja eigentlich on top bekommt, sozusagen wieder überkompensiert wird oder unterkompensiert, wie man möchte. Also ich habe dann im Prinzip weniger im Portemonnaie drin, selbst mit einem Grundeinkommen, weil ich dann mehr Steuern zahlen muss, ne? Und so ist der Gedanke, dass es im Prinzip eine Umverteilung ist und die Sicherheit dann eben für die vielen Menschen gibt, die sehr wenig Einkommen haben.
Ja.
Und auch wenig Privilegien.
Das ist gut, dass wir genau darüber jetzt nochmal sprechen. Denn die Frage ist natürlich, wenn man das dann macht, ist ein Experiment mit relativ offenem Ausgang, ne? Weil das wird alles neu sortieren und ich sehe viele Effekte, die sehr positiv wären. Ich kann mir aber auch ein paar Effekte vorstellen, wo man jetzt gar nicht weiß, was dann mittelfristig sozusagen daraus entstehende Effekte sind. Habt ihr da Sichtweisen drauf? Also Unternehmertum zum Beispiel. Oder nehmen wir einfach sozusagen den Wechsel von einer Situation in die nächste Situation, ohne Grundeinkommen in eine Situation mit Grundeinkommen. Da gibt es viele Gewinner, gibt auch viele Verlierer, so wie gerade skizziert. Ist da durchdacht worden, was der Gesamteffekt volkswirtschaftlich dann wäre?
Ja, also viele Verlierer. Also ich meine, wenn du ein Jahresbruttoeinkommen von über 150.000 Euro hast, dann und dann vielleicht 10.000 weniger. Ich weiß nicht, ob man dann so von Verlierer sprechen muss.
Ja, ich glaube, die zentrale Frage ist, wie groß die Effekte sind, ne? Also wenn jemand ein Leben hat, was auf einen bestimmten Geldbetrag sozusagen abgestellt ist, mit Kinderanzahl, mit Wohnen und so weiter, dann kann es ja schon sein, wenn der Effekt sehr groß ist, dass er auf einmal ganz andere Grundvoraussetzungen hat als noch vor der Situation.
Ja, also das ist ja aber gerade das Spannende am Grundeinkommen, auch im Vergleich jetzt zum Kommunismus. Ein Grundeinkommen bietet ja immer noch den Kapitalismus on top. Na, also schränkt den ja nicht ein. Also man kann ja auch immer noch Millionär werden mit einer tollen Geschäftsidee oder mit einer tollen Firma, wenn man in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen. Und natürlich, alle Effekte sind nicht erprobt. Also dafür gibt es natürlich Studien, wie das Pilotprojekt Grundeinkommen jetzt. Es ist 3 Jahre an Menschen eben erforscht. Und die können natürlich eine Tendenz geben. Aber Fakt ist natürlich auch, das sehen wir in der Geschichte, wenn wir in die Geschichte blicken, auch von der Diktatur zur Demokratie wird es natürlich auch Menschen gegeben haben, die gesagt haben, aber birgt eine Demokratie nicht auch Gefahr von radikalen Strömungen, die dann eben stärker werden können innerhalb einer Demokratie? Also es ist natürlich ein super spannendes Thema, was eben eine Gesellschaftsordnung hergeben kann und was man Gutes in ihr sieht und was für Gefahren sie auch birgt. Und natürlich können wir das jetzt vom Grundeinkommen nicht einschätzen, inwieweit sich das entwickeln wird. Wir sehen eben nur die vielen Verbesserungen zum jetzigen System. Und darauf möchten wir natürlich aufbauen.
Ich würde sonst alles aufsetzen und sagen, dass wir Veränderungen dringend brauchen. Also in so vielen Bereichen, wie eingangs erwähnt, brauchen wir Paradigmenwechsel. Und wir können nicht alles vorhersehen. Ich finde, wir sollten mutig sein und sollten uns trauen, auch Dinge radikal zu verändern. Politik macht das gerade nicht so sehr. Und beispielsweise in der Schweiz wurde das Wahlrecht für Frauen auch relativ spät, ich glaube erst in den 1960er Jahren, eingeführt. Da gab es auch große Bedenken. Und da wusste man auch nicht, was passiert dann, wenn die Frauen dann alle so und so abstimmen. Und ja, also manchmal müssen wir einfach große Schritte gehen, um Veränderungen herbeizuführen. Und ich finde, das Grundeinkommen ist ein wichtiger Schritt.
Ja, und vielleicht spannend. Noch eine ganz kleine Ergänzung dazu. Gerne. Ich finde, man muss auch abwägen. Wir haben diesen Riesenpool, ne, was wir auch mit dieser besseren Weltkampagne ja spielen, diesen Riesenpool an möglichen Vorteilen und an sehr wahrscheinlichen Vorteilen. Und was jetzt so auf der Gegenperspektive steht, was so die Risiken des Grundeinkommens sein könnten, ist ja dagegen so minimal. Also gerade auch, wenn wir uns den Klimawandel betrachten oder wenn wir jetzt auch mal einen Blick auf die aktuelle Situation in Europa werfen, da würde ein Grundeinkommen gerade so sehr helfen. Ja, also wir brauchen eine Transformation zur sozioökologischen Gesellschaft. Wir brauchen das dringender denn je, weil wir steuern auf 3,5 Grad zu und nicht auf 1,5. Und ohne Grundeinkommen wird halt diese Schere, die jetzt schon zwischen Arm und Reich durch die Corona-Pandemie immer weiter auseinandergegangen ist, noch weiter auseinandergehen.
Es ist eine spannende Diskussion auf jeden Fall, die in diesem Podcast sicherlich nicht zu Ende geführt werden kann. Leider haben wir da die Zeit nicht für. Lass uns doch nochmal drauf gucken, wo eure Initiative Stand heute steht. Wir haben jetzt Mitte April und ich glaube, ihr habt es eben gesagt, bis zum 25.06. braucht ihr die 1 Million Stimmen, richtig?
Genau.
Genau. Ja, auf der Webseite, das finde ich total spannend, da kann man nach Ländern sehen, sozusagen wie hoch die Anzahl der Stimmen sein muss. Wie errechnet sich der Schlüssel? Ist das an der Bevölkerungszahl orientiert?
Ja, genau. Das geht nach Bevölkerungszahl.
Und da ist ja interessant, Slowenien liegt vorne. Wir haben sogar mehr Stimmen, als man braucht, schon 117%. Und an Platz 2 ist direkt Deutschland ganz dicht gefolgt von Spanien. Das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 81 und 82%. Dann kommt aber schon ein größerer Abstand und dann nimmt das Ganze ab. Was interessant ist, du hattest eben erwähnt, Lettland gibt es nur eine Person, die sich irgendwie darum kümmert. So schlecht ist Lettland in diesem Gesamtvergleich gar nicht unterwegs. Eben habe ich da ist es, ne? Liegen an Platz 4 sogar. Genau. Glaubt ihr denn wirklich, dass die 1 Million erreicht werden kann? Ihr habt eben im Vorgespräch gesagt, ja, wahrscheinlich schon, aber da sind ja noch so ein paar Meter zu gehen. Und wie erklärt ihr euch die unterschiedlichen Länder? Wie erklärt ihr euch, dass in Deutschland das verhältnismäßig gut aussieht, aber in anderen Ländern wie Italien oder in Niederlanden der Abstand noch so groß ist zum Ziel?
Ja, also wir sind natürlich als ehrenamtlich Engagierte für eine utopische Idee oder bis vor wenigen Jahren noch als Utopie betrachtete Idee des Grundeinkommens gewohnt, dass die Dinge nicht so schnell vorangehen und hoffen da also auch bis zum Schluss erfolgreich zu sein. Es sieht jetzt gerade noch nach einem weiten Weg aus. Wir haben aber auch erfolgreiche andere EBIs in den letzten Monaten sogar gehabt. Ja. EBIs und Farmers war eine zum Beispiel, die auch erfolgreich war und auch kurz vor Toreschluss oder Unterschriftenschluss noch viele hunderttausend Stimmen zu wenig hatte und haben das dann doch noch geschafft. Wir gehen davon aus, dass Grundeinkommen ja insgesamt genug Befürworter, Befürworterinnen hat. Ich denke, wir schaffen das. Es ist eher auch eine Frage des Geldes. Wir sind eben alle ehrenamtlich engagiert. Wir haben inzwischen herausgefunden durch vielerlei Tests, dass ungefähr eine Unterschrift 1 Euro kostet im Social-Media-Bereich. Wie gesagt, hätten wir 1 Million Euro, hätten wir vermutlich uns die Stimmenanzahl gekauft, aber das läuft ja alles auf Spendenbasis. Als kleiner Sidestep hier an der Stelle. Gibt natürlich auch eine Spendenseite auf unserer Seite. Und die Unterschiede in Europa, ja, die sind groß. Also die eine Frau in Lettland hat einfach Schwein gehabt, jetzt mal so aus meiner Sicht gesehen. Es gab eine lettische, große lettische Tageszeitung, die hat einen Artikel darüber gebracht und schwupps gab es einfach ein virales Momentum. Und es haben sich dann gleich mehrere tausend gefunden, die dort unterschrieben haben. Während eben das in anderen Ländern manchmal nicht so gut funktioniert. Es ist auch schwierig mit dem Thema Europa oder Europäische Union besser gesagt oder noch konkreter Politik der Europäischen Union. Das ist für viele oft ein Gähnthema. So, oh, Europa ist so weit weg und EU-Politik ist immer nur so die Krümmung der Banane und nicht wirklich irgendwie alltagstauglich. Und da haben wir es teilweise einfach auch schwer, die Leute zu überzeugen und einfach zu catchen mit dem Thema Europa und das noch zu erklären. EBI kennt auch keiner, was das ist. Das ist ja ein geniales Mitbestimmungsinstrument eigentlich für uns Bürgerinnen und Bürger in der EU, da wirklich Policies zu setzen in der EU, aber das machen wir nicht, weil es einfach niemand kennt. Ja.
Ich muss gestehen, ich kannte es bis eben auch nicht. Finde es ganz cool, dass ich es kennengelernt habe. Und würde jetzt sagen, Leute, schaut euch das einfach mal an, bildet euch selbst eine Meinung, ob ihr es unterzeichnet oder nicht. Auf jeden Fall anschauen, drüber nachdenken, macht in jedem Fall total viel Sinn, würde ich sagen. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Bevor wir uns verabschieden, würde mich nur mal interessieren, ob ihr irgendeinen Inspirationstipp habt an die ZuhörerInnen dieses Podcasts. Vielleicht habt ihr ein Buch gelesen oder einen Film gesehen oder irgendeinen persönlichen Tipp, den ihr gern weitergeben wollen würdet.
Also einen persönlichen Tipp, generell einfach habe ich zum Beispiel in letzter Zeit intensiv Kochbücher durchgewälzt, um mal einfach irgendwie am Wochenende mal neue Sachen auszuprobieren und mal wieder ein bisschen Stichwort auch Work-Life-Balance und mehr Zeit haben, mehr Zeit zum Kochen zu haben für mich.
Ja.
Obwohl, da hätte ich noch einen Tipp ich bin keine Veganerin, aber ein veganes Kochbuch war da auch dabei von Elisa Brunker, No Meat Today, die quasi so Klassiker der bürgerlichen Küche auf vegane Art und Weise interpretiert hat. Das ist total spannend.
Super, danke. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich erlebe eigentlich täglich Inspiration, vor allem auch durch meine Kinder. Da fällt mir gerade die Szene ein, meiner Tochter, die lange nach der Einschulung nicht lesen und schreiben lernen wollte. Und dann saßen wir abends beim Italiener eines Abends eben und da waren so Tischdecken aus Papier und die hatten dann da Buntstifte hingelegt. Und dann sagte sie so, Papa, wie geht eigentlich das ABC? Und dann haben meine Schwester und ich, die gerade da waren, ihr einfach das in dieser halben Stunde beigebracht. Und danach konnte sie alle Buchstaben und sogar schon einige Wörter schreiben in einer halben Stunde. Also damit, ich erlebe einfach immer wieder so kleine Wunder bei den Kindern, wenn man da genauer hinschaut, dass sie zur richtigen, und auch das Vertrauen, dass sie dann eben zur richtigen Zeit das Richtige tun oder eben machen wollen. Und das finde ich sehr beeindruckend, da immer hinzuschauen.
Super. Ich sag erstmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Initiative, oder nicht eure, sondern die Initiative zum Grundeinkommen hier auf Saatkorn vorzustellen. Danke an Sandra Wahle und Helwig Fenner. Euch alles Gute, ich drücke euch die Daumen und ja, schauen wir mal, ob die 1 Million erreicht wird.
Danke, Gero, mit deiner Hilfe jetzt vielleicht mit dem Podcast.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Gerne, bis dann, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Jonossi, mit Fissmann Personalvorständin Frauke von Poirier, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de. Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early Bird Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.